In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute.
Es ist natürlich der Zentralsatz für Nietzsches Philosophie. Es ist die Betrachtung der Welt von einer weiten Ecke des Weltalls heraus, und in der wird jedes einzelne Leben, aber auch die Menschheit, zeitlich sehr klein, aber auch sonst sehr kurz. Die Frage nach dem Sinn stellt sich von dieser großen Sicht natürlich so, dass man in der Tat sich fragt, was ist da der Sinn?
Das ist Nietzsches Schilderung des Gedankens, der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern er ist nur ein Produkt, ein Zufallsprodukt. Er ist zufällig auf der Erde gelandet und die Erde hat zufällig einen Platz irgendwo im Universum bekommen, gar nicht in der Mitte, sondern irgendwo am Rand.
Paradox, aber wahr. Der Philosoph Friedrich Nietzsche wechselt die Perspektiven wie andere die Kleider. Hier betrachtet er die Erde vom Weltall aus, so dass der Mensch dem Blick des Philosophen entschwindet und sich die Erde bald nur noch als ein Pünktchen zeigt. Dort wieder nimmt Nietzsche die Perspektive des Frosches ein, von der aus sich ein jeder Mensch über die Mücken und Würmer im Grase weit über die Tierchen erhebt. Für Nietzsche gibt es nicht die eine Perspektive, die absolute Wahrheit beanspruchen kann. Auch nicht den einen großen Wertehorizont, der unserem Leben für immer Sinn verleiht, sondern nur die Vielfalt und den Wechsel der Perspektiven, sowie die immer nur unvollkommenen Anläufe zu einem gelingenden Leben, bei denen wir im Widerstreit verschiedener Werte handeln.
Soweit überhaupt das Wort Erkenntnis Sinn hat, ist die Welt erkennbar. Aber sie ist anders deutbar. Sie hat keinen Sinn hinter sich, sondern unzählige Sinne, Perspektivismus.
Das Hin und Her, das Für und Wider, die Konstruktion und Destruktion sind ein Greuel für jeden Leser, der das Absurde, Widersprüchliche, Mehrdeutige und Provisorische nicht mag und der in den Texten der Philosophen nur Argumente für seine Sicherheit und für den einen großen Sinnhorizont sucht. Davon unbeeindruckt sagte schon Martin Heidegger 1952 in Freiburg bei seiner Vorlesung »Was heißt Denken?« über das Muster von Nietzsches Denken.
Es gehört zum Bedenklichen, dass es noch nicht gefunden ist.
Nietzsche gilt inzwischen vielen als der Experimentalphilosoph schlechthin. Volker Kaiser, Vorstandsmitglied der Nietzsche-Gesellschaft, schrieb für das Buch »Nietzsche, Macht, Größe«, das im Jahr 2012 erschien, einen Essay über Marx und Nietzsche. Nicht allein um die Biografien beider Denker geht es dabei, sondern um die analytische Philosophie der Leipziger Schule, deren Motto lautet:
Das Größte, was Philosophie vermag, ist, bei der Gestaltung des Kleinen, Nichtigen zu helfen. Den Menschen zu helfen, ihre täglichen Katastrophen zu bewältigen, zu überleben und lernen, ein anderes Leben zu leben als bisher.
Marx und Nietzsche entwerfen eine Philosophie der Freiheit, in der auf unterschiedliche Weise der Wille zur Macht grundlegend ist für das Erlangen von Autonomie. Volker Kaiser über den besonderen Denk- und Arbeitsstil des Philosophen aus Naumburg.
Nietzsche hat sehr viel experimentiert in seinen Schriften. Er hat ganz gezielt immer wieder versucht, die besten Formulierungen zu finden. Er ist ein großer Stilist, den man nur vergleichen kann eigentlich mit Heinrich Heine. Das hat er auch selbst so gesehen und man könnte sagen, er war größenwahnsinnig, aber er hat recht gehabt. Aber diese großartigen Formulierungen, diese großartigen Metaphern, diese großartigen Aphorismen sind Resultat einer Experimentalphilosophie, hat also immer mit vielen verschiedenen Formen gespielt, hat immer nach der richtigen Form gesucht, hat die Sätze immer wieder umformuliert und demzufolge muss man eben zur Kenntnis nehmen, dass er sehr viel Nachlass hinterlassen hat, in dem auch immer wieder das Gegenteilige drinsteht, was in den Druckschriften drin ist, sodass man Nietzsches Artistenmetaphysik eben auch als Experimentalschriftstellerei betrachten muss. Und für ihn ist sozusagen ein exzellenter Stil auch Ausdruck einer exzellenten Denkweise.
Nietzsche gilt als Ideengeber für interdisziplinäre Diskussionen in der Musik- und Wissenschaftsphilosophie, in der Philosophie des Leibes, in der Philosophie als Lebenskunst und auch in der Geophilosophie. Ursprünglich wollte Nietzsche Musiker werden. Er bewundert Richard Wagner. Den ersten Akt von Tristan und Isolde lernt er Ostern 1860 im Klavier auszukennen. In der Rückschau auf sein Leben bekennt er sich 1888 zu seiner Passion.
Ich sage noch ein Wort für die ausgesuchtesten Ohren, was ich eigentlich von der Musik will. Dass sie heiter und tief ist wie ein Nachmittag im Oktober. Dass sie eigen, ausgelassen, zärtlich, ein kleines süßes Weib von Niedertracht und Anmut ist.
Seit seiner Kindheit experimentiert Nietzsche nicht nur mit Worten, sondern auch mit Klängen. Er ist ein begabter Klavierspieler. Er probt sich als Komponist. Richard Wagner wird sein Idol, dann Freund und Vaterersatz. Selbst nach dem Zerbrechen der Freundschaft lautet der letzte und bleibende Satz:
Ich habe Wagner geliebt.
Der Nietzsche-Forscher Stefan Sorgner lehrt an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er bekennt sich zum Posthumanismus. der im Gegensatz zum klassischen Humanismus die besondere Stellung des Menschen negiert und den Menschen als ein Lebewesen unter vielen innerhalb der natürlichen Spezies darstellt. Folglich hat, wer aus der Natur kommt, nicht das Recht, die Natur zu zerstören. Die Natur muss man achten, darf sie nicht vergewaltigen. Stefan Sorgner ist außerdem Mitherausgeber des Handbuches Wagner und Nietzsche – Kultur, Werk, Wirkung, für das er einen Essay zum Thema Ethik schrieb. Er meint,
sowohl Wagner als auch Nietzsche ging es primär um das gute Leben.
Stefan Sorgner, der in London, Gießen und Jena Philosophie studierte, ist wie Volker Kaiser der Ansicht, dass sich Nietzsche von der Musik und der Idee des Gesamtkunstwerks leiten ließ.
Nietzsches ganzes Denken und auch sein Handeln wird ganz stark durch die Musik geprägt. Er selbst hat auch sein Zarathustra als ein musikalisches Werk bezeichnet. Sein Erstlingswerk, das sozusagen die Grundlage für sein ganzes weiteres Denken gab, die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, macht natürlich aufgrund seines Titels schon deutlich, welche große Relevanz für ihn die Musik hatte. Und auch sein ganzes späteres Werk war dadurch geprägt, seine explizit oder analytisch verfassten Gedanken in seinem persönlichen Notizkasten dann auf musikalische, auf metaphernreiche, auf poetische Weise in seinem von ihm veröffentlichten Werk der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Bereits in der Antike wurde zwischen der hörbaren Musik einer Flöte und der unhörbaren Musik in den Dingen unterschieden. Stefan Sorgner über die antike Philosophie der Musik, die offenbar auch Nietzsches naturwissenschaftliche Studien beeinflusste.
Musica instrumentalis ist letztendlich die klingende Musik, die wir sinnlich hören können. Die Musica humana ist die Musik, wie sie auf unsere Seele wirkt. Und die Musica mundana ist letztendlich das Klingen der Planeten. Wenn die Planeten um die Sonne kreisen, dann muss natürlich aufgrund der Schwingungen, die dabei entstehen, auch Töne erzeugt werden. Und das war die grundsätzliche Vorstellung, die bereits bei den Pythagoreern vorhanden war und die dann über Platon, über Kepler, der ganz entscheidend natürlich für die Rezeption des pythagoreischen Denkens war, bis in die Neuzeit transportiert. Schick an die Seite.
Im Alter von 13 Jahren hört Nietzsche 1857 im Naumburger Dom die Schöpfung von Joseph Haydn. Gerade die Erfahrung der Kirchenmusik weckt die Neugier auf das Klingen der Planeten. Nietzsche befasst sich mit den verschiedensten naturwissenschaftlichen Gebieten, denn im Jahrhundert des Übergangs von der klassischen Mechanik Isaac Newtons zur Thermodynamik und zur Elektrodynamik purzelten Begriffe und Theorien, die lange gegolten hatten, wie die Herbstblätter von den Bäumen. Stefan Günzel schreibt in seinem Buch über Nietzsches philosophische Geographie:
Geophilosophie kann sehr viel sein. Für mich ist es zunächst die Verbindung zweier Ansätze, die scheinbar unverbunden nebeneinander bestehen, nämlich das Fach, das sich mit dem konkreten Einzelnen, dem über die Welt Verteilten beschäftigt, nämlich die Geographie, die anhand geografischer Daten Lokalisierungen vornimmt, und die Philosophie, die sich von der Erde lösen will und sagen, wir denken sozusagen metaphysisch über die Natur hinaus. Wir denken rein, wir denken die reine Idee, den reinen Gedanken. Und beides muss sich gegenseitig, ganz im Sinne Nietzsches, kurieren. Das heißt, die Philosophie muss geerdet werden und die Geographie darf philosophieren. Und ein Freund von Nietzsche hat tatsächlich auch ein Buch darüber geschrieben, ein Band der Geister. Heinrich Rohmund hieß der Freund, der diese Formulierung geprägt hat von der Geographisierung der Philosophie.
Im 19. Jahrhundert wird deutlich, nicht nur die Saurier sind untergegangen, auch unser Sonnensystem wird eines Tages sterben. Im Zeitalter von Evolutionstheorie und Thermodynamik heißt Leben lernen immer auch, die Endlichkeit des Seienden zu denken und zu ertragen. Und so fürchtet sich Nietzsche nicht vor der Zeitlichkeit des Seienden. Das bestärkt ihn in der Überlegung, dass wir nicht älter werden können, als es unser Leib erlaubt. Noch in seinem letzten großen Text schreibt Nietzsche heftig gegen die Unterschätzung des Leibes an.
Dass man die allerersten Instinkte des Lebens verachten lehrte, dass man eine Seele, einen Geist erlog, um den Leib zu Schanden zu machen.
Im Pfarrhaus des mitteldeutschen Dorfes Röcken wird Friedrich Nietzsche am 15. Oktober 1844 geboren. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1850 wächst er, behütet von Mutter, Großmutter, Schwester und Tanten, in Naumburg an der Saale auf. Er wird der kleine Pastor genannt, weil er Bibelsprüche und geistliche Lieder so hersagen kann, dass die Zuhörer weinen müssen. Volker Kaiser, Professor in Lodz und Leipzig, nennt die wichtigsten Orte, die den jungen Nietzsche prägen.
Auf jeden Fall muss man nach Röcken in der Nähe von Leipzig. Da muss man auf jeden Fall hin. Da ist also die Grabstätte, da steht auch noch die Pfarrkirche, in der er sein Vater dann Pfarrer war. Dann muss man nach Naumburg in die Weingartenstraße 18, dort ist das Nietzsche-Haus. Und dort haben wir auch ein Nietzsche-Forschungszentrum mittlerweile. Und unbedingt, also was sehr zu empfehlen ist, ist Schulpforta. Denn dort ging Nietzsche zur Schule. Das war sozusagen eine Fürstenschule. Heute würde man sagen, ein Elite-Gymnasium war es und ist es auch heute wieder.
Früh und gern schreibt Nietzsche über sein Erleben der Natur. Als 14-Jähriger schildert er in seiner ersten Autobiografie liebevoll das Haus seiner Geburt mit dem umgebenden Gebüsch und den Teichen sowie die drei schön gewachsenen, weitästigen Akazien neben der Pfarrwohnung. Auch in seinem Buch »Menschliches, allzu Menschliches« schaut er zurück.
Der Anblick unserer Kindheit erschüttert uns. Das Gartenhaus, die Kirche mit den Gräbern, den Teich und den Wald, dies sehen wir immer als Leidende wieder. Mitleid mit uns ergreift uns, denn was haben wir seitdem alles durchlitten?
Nietzsche begeistert sich für Alexander von Humboldt. In dessen Todesjahr 1859 liest er im Alter von 15 Jahren dessen Lebensgeschichte und begleitet den Geologen im Geiste bei der Besteigung der Feuerberge. Er prägt sich ein, was über die Urgewalt des Cotopaxi in Ecuador und über die Eruptionen des Vesuv bei Neapel zu erfahren ist. Über Geophilosophie denkt Nietzsche aber nicht erst 1876-77 nach, als er ein halbes Jahr in Sorrent den Vesuv vor Augen hat. Er lernt bereits als Schüler, dass im Streit über den Ursprung des Basalts das Pendel vom Neptunismus zum Vulkanismus ausschlägt. Der Philosoph Stefan Günzel, er lehrt als Professor für Medientheorie an der Berliner Technischen Kunsthochschule, über Nietzsches Interesse für die Geologie.
Auf jeden Fall haben ihn Vulkane fasziniert und auch die Idee, dass einer der wichtigsten vorsokratischen Philosophen, nämlich Empedokles, sich in den Vulkan gestürzt hat. Und tatsächlich der Zugang zum Erdinneren als einer Gegenwelt ist ein Faszinosum natürlich seit Dante, hat auch Nietzsche beschäftigt und er hat das vor allem in populärwissenschaftlichen Zeitschriften dann aufgegriffen. Schilderungen auch von Leuten, die behauptet haben, sie seien in Vulkanen gewesen. Das hat er aufgesogen und auch selbst seine eigene Metaphorik dann daraus entwickelt.
Ich betrachte immer im Geiste das unermessliche All, wie wunderschön und erhaben die Erde und wie groß ist sie. Aber wie wird mir, wenn ich erst die unzählbaren Sterne, wenn ich die Sonne sehe? Und wer bürgt mir dafür, dass dieses ungeheure Himmelsgewölbe mit allen den Gestirnen nicht nur ein kleiner Teil des Weltalls ist? Und wo endigt dieses? Und wir erbärmlichen Menschen, wir wollen den Schöpfer desselben verstehen, da wir seine Werke kaum ahnen können.
Wer als Jugendlicher über die Schönheit und Erhabenheit der Erde nachzudenken beginnt, der interessiert sich folgerichtig im Reifenalter für die unhörbare Musik im Universum. Wie der Physiker Ernst Mach entdeckt der Philosoph Friedrich Nietzsche den erfüllten Raum. Der Physiker aus Wien sendet dem Philosophen hochachtungsvoll seine Studie mit dem Titel »Fotografische Fixierung der durch Projektile in der Luft eingeleiteten Vorgänge« von 1887 zu. Stefan Günzel.
Übrigens ist es eine, wenn kleine, aber doch auch wichtige Studie, weil dort zum ersten Mal die Durchbrechung der Schallmauer fotografiert worden ist. Und das muss ja für Nietzsche tatsächlich ein Faszinosum gewesen sein. Also richtig gehen zu sehen, dass der Raum nicht leer ist, sondern gekrümmt, gebogen werden kann, vielleicht wellenförmig sich ausbreitet, welche Fantasien man auch immer dann an dieser Stelle entwickeln kann.
Nietzsche bleibt wegen der physikalischen Urgewalt den Vulkanen treu. In seiner Aphorismensammlung »Die fröhliche Wissenschaft«, die 1882 in Chemnitz erscheint, schreibt er unter dem Stichwort »Unsere Eruptionen«:
»Wir sind alle wachsende Vulkane, die ihre Stunde der Eruption haben werden. Wie nah aber oder wie fern diese ist, das freilich weiß niemand, selbst der liebe Gott nicht.«
Warum greift der Autor des Zarathustra so gern auch in seinem Buch »Die fröhliche Wissenschaft« auf geologische Metaphern zurück?
Ich glaube, das liegt an dieser Verbindung zwischen Leib und Leben. Das Leben, auch in seiner Naturhaftigkeit, wie Vulkane, die ausbrechen, haben etwas Ereignishaftes, was unplanbar ist, was ausbricht, was eben in dem Sinne auch wieder Neues erschaffen kann. Dadurch, dass man eben diesen Lieb mittelhochdeutsch mit Leib und Leben übersetzen kann, ist es auch so, dass der Leib des einzelnen Menschen ausbrechen kann, Künstler sein kann, Originalität, Neues schaffen kann. Das ist eigentlich die Parallele, die ich mit diesem Vulkanischen erstmal so sehen würde.
Constanze Schwarzwald. Die Philosophin schrieb ihre Doktorarbeit über Rausch und Zeitlichkeit. Ihr leuchtet der Vergleich von Menschen und Vulkanen ein. Am Institut für Philosophie der Universität Leipzig führt Constanze Schwarzwald Textseminare zu den Werken von Friedrich Nietzsche durch. Der ruhelose und heimatlose Philosoph hält sich während der Monate der Schlussredaktion des Buches »Die fröhliche Wissenschaft« im Frühjahr 1882 einige Wochen in Messina auf und schreibt am 8. April 1882:
»Also ich bin an meinem Rand der Erde angelangt.«
Die kosmische und auch die geologische Brille, die sich Nietzsche immer wieder aufsetzt, dient dem Entwurf seines Menschenbildes. Mit dem Blick durch die naturphilosophische Brille kann er Raum und Zeit, die Struktur und das Ereignis, die Gestalt und das Geschehen so zusammenbringen, dass Menschengeist und Menschenleib nicht, wie in der bisherigen Philosophie, auseinanderfallen. Im Vorwort zur zweiten Auflage des Buches »Die fröhliche Wissenschaft« formuliert Nietzsche im Herbst 1886 bei Genua die Motivation für seine Philosophie des Leibes am eindringlichsten und am deutlichsten.
Hinter den höchsten Werturteilen, von denen bisher die Geschichte des Gedankens geleitet wurde, liegen Missverständnisse der leiblichen Beschaffenheit verborgen.
Nietzsche wählt 1886 das Bild vom philosophischen Arzt, der nötig sei, um die Philosophie wieder mit dem Leben in Einklang zu bringen. Philosophie soll zur Therapie werden, um die Geisteskrankheiten der Menschheit zu heilen, bevor sie Unheil und Verderben, Tod und Zerstörung und Unglück anrichten. Aber zur Heilung von Missverständnissen gehört, was Ludwig Wittgenstein während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Maxime seines Schreibens machte, nämlich ein dialogisches und experimentelles Denken, das sich auf einen ständigen Wechsel der Perspektiven einlässt. Dieses Talent zur Kunst des Dialogs beginnt Nietzsche in der Jugend zu erproben. Er fängt erstaunlich früh damit an, einen Gedanken erst so und dann anders und oft entschieden gegenteilig zu formulieren. Dieses Verfahren des experimentellen und spielerischen Entwerfens und Verwerfens von Überlegungen und von Perspektiven ist unvereinbar mit totalitären Ideologien. Nietzsche äußert sich in dieser Hinsicht unmissverständlich.
Die felsenfesten Überzeugungen gehören fast immer ins Irrenhaus.
Die Abkehr vom Gefängnis der starren Überzeugungen kultiviert Nietzsche in allen Schaffensphasen. Vom dogmatischen Bild des Menschen enttäuscht, schreibt er als Jugendlicher nicht von der Krone der Schöpfung, dem Wunderwerk Gottes, dem Mittelpunkt der Welt oder von dem vollkommensten Lebewesen, wenn er über den Homo sapiens nachdenkt, sondern er wirft einfach nur das Schlagwort vom erbärmlichen Menschen aufs Papier. Im Laufe seiner philosophischen Denkarbeit experimentiert Nietzsche immer wieder mit einzelnen Begriffen zur Bezeichnung des Menschen. Es geht ihm darum, die Autonomie des Individuums zu betonen und den menschlichen Körper mit Umwelt und Erde in Beziehung zu setzen. Er begreift die Erde gleichsam als den zweiten großen Leib des Menschen. In seinem Werk »Also sprach Zarathustra« verwendet Nietzsche den Begriff vom Übermenschen in einem zweifachen Kontext. Constanze Schwarzwald übersetzt in ihren Seminaren diese leider so oft missverstandene Begrifflichkeit von Nietzsche in ihre eigentliche Bedeutung.
Der Mensch ist eine Zwischenstufe und der Übermensch ist das, was Nietzsche eigentlich anstrebt. Und der Übermensch, und das darf man nicht verwechseln, es gibt bei ihm keinen Untermenschen, ne? Also nicht in dieser Ideologie, sondern es gibt den Übermenschen und übersetzt heißt Übermensch eigentlich der über sich selbst hinaus schaffende Mensch. Und der ist sozusagen ein Mensch, der leiblich denkt. Deswegen sagt er, bleibt der Erde treu, bleibt euren Leib treu, weil er im Diesseits eine Religion, im Diesseits neue Werte schaffen will. Dieses Leib der Erde treu ist sein Anspruch an den Übermenschen. Ja, der Sinn der Erde ist der Übermensch und der ist ganz stark an die Leiblichkeit gebunden. Und er will eine Künstlerphilosophie gründen, die sich leiblich und im Leben stiftet.
Wer den über sich hinausschaffenden Menschen feiert, ist kein totalitärer Ideologe. Nietzsche prägt den Begriff der Artistenmetaphysik oder der Künstlerphilosophie, um sich von einer gelehrten Metaphysik kritisch abzusetzen, die fern des geistig-praktischen Lebens der Menschen über die Köpfe der Leute hinwegschwebt. Mit dem Pathos des Lebens und dem Pathos der Praxis stehen sich Marx und Nietzsche durchaus nicht gegenseitig im Wege, sondern beide Philosophen treffen und ergänzen sich. Marx kritisiert 1844 das von der Praxis isolierte Denken. Und auch Nietzsche kritisiert 1888 in Ecce Homo sehr heftig ein Denken, das sich vom Leib, von der Sexualität, von der Umwelt und Erde und damit vom Leben isoliert. Davon inspiriert stellt Martin Heidegger 1952 in seinem berühmten Vortrag »Was heißt Denken?« unverblümt fest:
Wissenschaft denkt nicht.
Bereits Nietzsche schreibt, angefangen mit dem Buch »Die fröhliche Wissenschaft« bis zu seinem letzten großen Text »Ecce Homo«, gegen die Illusion an, dass die Gelehrten denken.
Der Gelehrte, der im Grunde nur noch Bücher wälzt, der Philologe mit mäßigem Ansatz des Tags ungefähr 200, verliert zuletzt ganz und gar das Vermögen, von sich aus zu denken. Wälzt er nicht, so denkt er nicht. Der Gelehrte gibt seine ganze Kraft im Ja und Nein sagen, in der Kritik von bereits Gedachtem ab. Er selber denkt nicht mehr.
Der Scientismus irrt, wenn er behauptet, dass die Wissenschaft denkt und dass die Gelehrten denken. Pirmin Steckeler lehrt seit 1992 in Leipzig als Professor der theoretischen Philosophie. Das empörte Echo auf den wissenschaftskritischen Ansatz von Nietzsche und den anstößigen Satz von Heidegger begreift er als Unverständnis.
Es gibt viele Leute, die mit Scham vor dem Mund Heideggers Satz bekämpfen, ohne zu bemerken, dass Heidegger auf etwas ganz Interessantes hinweist.
Heidegger weist darauf hin, dass Wissenschaft eine Technik ist. Und der Philosoph Ernst Bloch betonte bereits 1954 in seinem Buch »Das Prinzip Hoffnung«:
Denken heißt überschreiten.
Im Frühjahr 1949 trat Bloch in Leipzig mit dem politischen Impuls ans Katheder, im zerstörten Deutschland eine Philosophie mit Marx, aber eine Philosophie ohne Scheuklappen zu lehren. Diese Passion setzte Bloch nach dem Lehrverbot von 1957 und nach dem Mauerbau dann Ende 1961 mit dem Paukenschlag seiner Tübinger Einleitung in die Philosophie fort. Nicht nur der Philosoph, sondern ein jeder Mensch, der eine Lebenskrise denkend überschreitet, philosophiert. Das ist ein Schlüsselgedanke der Leipziger analytischen Schule, die sich im Laufe von 20 Jahren um Pirmin Steckeler entwickelt hat und die sich zuallererst um die Frage nach einem gelingenden Leben kümmert. Soll das Leben gelingen, ist es durchaus hilfreich, wenn man sich anhört, was Nietzsche mit der Rede über eine Künstlerphilosophie meint. Constanze Schwarzwald.
Der Begriff des Künstlers ist bei ihm, glaube ich, ganz elementar zu verstehen. Man muss nicht Maler sein, nicht Musiker in diesem klassischen Sinne Künstler, sondern der Künstler ist ein Mensch, der selbstbestimmt leben kann. Ein Mensch, der eigene Werte schafft. Er kann von Beruf sein, was er will. Er kann Tischler sein, er kann Handwerker sein, er kann was auch immer sein, wenn er mit Freude in seiner Leiblichkeit über sich selbst hinaus schafft und in dem Sinne auch glücklich ist. Und da gibt es verschiedene Glücksbegriffe. Einerseits wird es bei Nietzsche abgewertet, der Begriff des Glückes. Der letzte Mensch hat das Glück erfunden. Ja? Und damit meint er eigentlich so dieses mittelmäßige Glücklichsein, was sofort wieder vorbei ist, wenn er etwas erreicht hat. Und das andere Glücklichsein ist ein Anspruch an sich selbst, eine Wertestiftung für das eigene Leben, ein über sich selbst hinausschaffen.
Begibt sich Nietzsche, wie im Winter 1857-58 beim nächtlichen Eislaufen, in den silbernen Strahlen des Mondes mit seiner Fantasie in die Weiten des Universums, um aus der Ferne auf den winzigen Erdenwinkel zu blicken, wechselt er auch schnell wieder die Perspektive. Aus seinem Erstaunen über den erhabenen Nachthimmel entwickelt Nietzsche im Laufe seines Lebens einen Generalangriff gegen Zeitgenossen, die nur auf Gewissheit und Sicherheit pochen.
Der Glaube an die Wahrheit beginnt mit dem Zweifel an allen bis dahin geglaubten Wahrheiten.
Glaube an Wahrheit ist möglich, nicht aber als Glaube an die absolute Wahrheit außerhalb von Raum und Zeit. Bereits im Jahr nach der Konfirmation vom 10. März 1861 in Pforta regt sich beim jungen Nietzsche der Zweifel an Idealisierungen, an sogenannten ewigen Wahrheiten und an starren Wertvorstellungen.
Dass Gott Mensch geworden ist, weist nur darauf hin, dass der Mensch nicht im Unendlichen seine Seligkeit suchen soll, sondern auf der Erde seinen Himmel gründe.
Den Streit gegen die seine Kindheit prägende christliche Religion setzt Nietzsche bis zuletzt fort, weil er nicht will, dass in der Philosophie die Bedeutung von Leib und Erde, Sexualität und Ernährung, Landschaft und Klima weiterhin unterdrückt wird. Er bemängelt an der christlichen Religion,
dass man die allerersten Instinkte des Lebens verachten lehrte, dass man eine Seele, einen Geist erlog, um den Leib zu Schanden zu machen, dass man in der Voraussetzung des Lebens, in der Geschlechtlichkeit, etwas Unreines empfinden lehrt.
Im Herbst 1864 beendet Friedrich Nietzsche das Gymnasium von Schulpforta und zieht nach Bonn, um in der Stadt am Rhein ein Studium der Theologie und Philologie aufzunehmen. Er ist 20 Jahre alt. Nach nur 2 Semestern wechselt er im Oktober 1865 an die heimische Universität in Leipzig. Sie gilt als gute Adresse, denn hier studierten Gottfried Wilhelm Leibniz, Johann Wolfgang Goethe, aber auch Johann Gottlieb Fichte und ebenfalls Friedrich Wilhelm Josef Schelling. Der Philologiestudent zieht seinem Lehrer hinterher, Friedrich Ritschel. Der gilt als Haupt der sogenannten Bonner Schule, die das griechisch-römische Altertum so authentisch wie nur möglich rekonstruieren will. Nietzsche ist der Lieblingsschüler von Ritschel. Der Professor begrüßt ihn im Hörsaal in Leipzig mit dem Ausruf:
»Ei, da ist ja auch Herr Nietzsche.«
Volker Kaiser berichtet aber auch über eine weitere denkwürdige Begegnung in Leipzig. Gemeint ist das Zusammentreffen mit dem geheimnis- und skandalumwitterten, genialen Richard Wagner im Hause des Orientalisten Hermann Brockhaus.
Richard Wagner ist für Nietzsche die musikalische und philosophische Leitfigur zu dem Zeitpunkt. Die große Freundschaft, die dann zwischen Wagner und Nietzsche besteht, gründet sich hier in Leipzig. Insofern ist also Leipzig für Nietzsche sowohl in Bezug auf seine akademische Karriere wie auch in Bezug auf sein Philosophenkünstlertum von ganz großer Bedeutung. Leipzig ist für ihn eine Schicksalsstadt.
Für den Philologischen Verein arbeitet Nietzsche in seiner Studentenbude streng akademische Vorträge aus, zum Beispiel über die aristotelischen Schriftenverzeichnisse oder über die Gleichzeitigkeit Homers und Hesiods. Der junge Herr spielt ebenfalls Klavier zu Hause. Im Spätherbst 1865 hat Nietzsche ein Schlüsselerlebnis in einem Antiquariat der Messe statt. Er stöbert das Buch »Die Welt als Wille und Vorstellung« von Arthur Schopenhauer auf. Dessen Hauptwerk war bereits 1819 in Leipzig erschienen. Anfang April 1866 berichtet der neue Jünger des Philosophen aus Danzig über seinen Alltag.
»Drei Dinge sind meine Erholungen, aber seltene Erholungen. Mein Schopenhauer, Schumannsche Musik, endlich einsame Spaziergänge.«
Während die Kinder in der Nachbarwohnung einen abscheulichen Lärm machen, geht Nietzsche ein Licht auf. Nicht erst Charles Darwin lässt den nackten Affen Homo sapiens von seinem überhöhten Platz im großen Baum des Lebens herunterpurzeln. Bereits Schopenhauer zerstört die uralte Überzeugung von der Sonderstellung des Menschen im Universum. So schreibt er in seinem Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung«:
»Im unendlichen Raum zahllose, leuchtende Kugeln, um jede von welchen etwa ein Dutzend kleinerer, beleuchteter sich wälzt, die inwendig heiß, mit erstarrter kalter Rinde überzogen sind, auf der ein Schimmelüberzug lebende und erkennende Wesen erzeugt hat. Dies ist die empirische Wahrheit, das Reale, die Welt.«
Die Menschenwelt nur ein Schmutzeffekt? Eine Krankheit im Weltall? Derartige Bilder können den Verlust von Sinn bewirken. Sie müssen es aber nicht und richten keinen Schaden an, wenn man sich als Person aufgehoben und angenommen weiß und die Erfahrung der Liebe nicht entbehren muss. Musik. Neben seinem Studium der Philologie liest Nietzsche die Hauptwerke von Kant. Sogar eine Dissertation über den Begriff des Organischen seit Kant möchte er schreiben. Die Arbeit zu dem halb philosophischen, halb naturwissenschaftlichen Thema wird aber nicht fertig. Anfang 1869, im Alter von nur 25 Jahren, wird Nietzsche Professor der klassischen Philologie an der Universität Basel. Trotz anfänglicher Erfolge bringt ihm das hohe akademische Amt eines Professors keine Erfüllung. Heftige gesundheitliche Probleme plagen ihn. Kopf- und Magenschmerzen, Depressionen gesellen sich dazu. Seine Kurzsichtigkeit macht Nietzsche zu schaffen. Mit nur 35 Jahren wird der Professor 1879 verrentet. Ein Jahrzehnt lang flüchtet er in die Rolle des reisenden und schreibenden Philosophen. Kreuz und quer zieht er mit seinem gewaltigen Koffer durch die Schweiz, Frankreich und Italien, immer auf der Suche nach ihm zuträglichen Lebensbedingungen. Die Krankheit zwingt ihn oft, sich kurz zu fassen.
Mein Ehrgeiz ist, in 10 Sätzen zu sagen, was jeder andere in einem Buche sagt.
Die von Nietzsche bevorzugte Form sind Aphorismen, die er meist bei seinen weitläufigen Wanderungen in Notizbücher kritzelt. Diese ständige Bewegung ist auch ein Kennzeichen seines Denkens. Sich nie bei einer vermeintlichen Wahrheit auszuruhen und bei keinem Gedanken stehen zu bleiben, das wird seine Maxime. Er selbst bemerkt es gar nicht, aber aus dem Professor in Rente wächst der Starphilosoph des Jahrhunderts hervor. Ein Jahrzehnt lang veröffentlicht Nietzsche für Freie Geister in Europa ein Buch nach dem anderen.
Von mir werden keine neuen Götzen aufgerichtet. Götzen, mein Wort für Ideale, umwerfen, das gehört schon eher zu meinem Handwerk. Mein Versuch, mit dem Hammer zu philosophieren.
Verkündet Nietzsche in seiner letzten Autobiografie nach dem 44. Geburtstag im Herbst 1888. Das ist kein Größenwahn. Die Schilderung trifft den Nagel auf den Kopf. Stefan Günzel, der Geophilosoph in Berlin, analysiert Nietzsches Werkzeug, den Philosophenhammer.
Auch hier hat man oft mit einem falschen Bild sofort den Eindruck, Nietzsche hat so einen großen Vorschlaghammer und möchte auf alles draufdreschen. Aber wie man mit dem Hammer philosophiert, hier muss man eher an den Arzthammer, aber auch Geologenhammer denken. Also beides kleine Hämmerchen, mit denen nicht etwas zerstört wird, sondern eine sonische Messung vorgenommen wird, indem nicht der Arzt oder Geologe hört, wie klingt der Körper, gegen den ich klopfe. Der Arzt untersucht die Beine, der Geologe untersucht die Gesteinsschichten, wo wechselt eine Schicht zur anderen. Und so meint Nietzsche, dass man die Götzen der Religion, der Moral, der Philosophie aushorchen soll. Man soll sie identifizieren, wo befinden sie sich, um dann sich von ihnen abzukehren.
Nietzsche pocht mit dem Hämmerchen auf gewohnten Begriffen herum wie Sinn und Unsinn, Seele und Leib, Denken und Existenz, Wahrheit und Lüge, Gut und Böse. Er klagt aber auch über mangelnde Resonanz. Doch der kleine Pastor aus Röcken gehört längst zu den Intellektuellen von Jahrhundertformat. Sicher auch deshalb, weil er den philosophischen Fragen der Jugend die Treue hält.
Ist vielleicht der Mensch nur die Entwicklung des Steines durch das Medium Pflanze, Tier? Wäre hier schon seine Vollendung erreicht? Und läge hierin nicht auch Geschichte? Hat dieses ewige Werden ein Ende? Was sind die Triebfedern dieses großen Uhrwerkes?
Als Nietzsche seine Aphorismensammlung mit dem Titel »Die fröhliche Wissenschaft« fertigstellt, greift er mehrfach zur vulkanischen Brille. Er malt das Bild vom verzehrenden Feuer als Gleichnis des schöpferischen Denkens, das sich mit Naturgewalt Bahn bricht, um alles Alte niederzubrennen.
Ja, ich weiß, woher ich stamme. Ungesättigt gleich der Flamme glühe und verzehr ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich.
Das Feuer der Zeitlichkeit durchströmt das Buch »Die fröhliche Wissenschaft«. Dennoch gerät die Aphorismensammlung nicht zu einem Gottesdienst oder zu einer Feier für die Wissenschaft, im Gegenteil. Pirmin Stekeler über das erstaunlich Unfröhliche der fröhlichen Wissenschaft.
Die Wissenschaft zu betreiben ist mit Sicherheit etwas sehr Schönes, aber der Titel von Nietzsche kommt aus einer ganz anderen Ecke her. Eigentlich kommt sie daher, dass er meint, dass die Wissenschaft uns eigentlich nicht fröhlich machen dürfte, weil die Wissenschaft in Nietzsches Sinn entmythisiert, entzaubert die Welt, mit der Folge, dass sie nicht mehr unsere Heimat ist, sondern ein leerer Haufen Steine. Und um diese Schwierigkeit zu übertönen, nennt Nietzsche seine Untersuchungen fröhliche Wissenschaft. Er schreit sozusagen das Fröhliche herbei, als käme es dann, wenn er laut ruft.
Pirmin Stekeler kritisiert in seiner Studie über Sinn den Philosophen Friedrich Nietzsche, aber er tut es respektvoll. Er kritisiert Halbheiten bei der Analyse des Daseins und des Denkens. Er verwirft auch Nietzsches Schimpftiraden gegen die Einführung des parlamentarischen Blödsinns als Stammtischgerede. Pirmin Stekeler betrachtet die Frage nach dem Sinn als die Frage nach einer als gut bewerteten Orientierung oder Richtungsbestimmung für unser weiteres Tun. Nietzsche argumentiert nicht Sinn vergessen, sondern tiefsinnig.
Wozu die Welt da ist, wozu die Menschheit da ist, soll uns einstweilen gar nicht kümmern. Es sei denn, dass wir uns einen Scherz machen wollen. Denn die Vermessenheit des kleinen Menschengewürms ist nun einmal das Scherzhafteste und Heiterste auf der Erdenbühne. Aber wozu du Einzelner da bist, das frage dich. Und wenn es dir keiner sagen kann, so versuche es nur einmal, den Sinn deines Daseins gleichsam zu rechtfertigen, dadurch, dass du dir selber einen Zweck, ein Ziel, ein Dazu vorsetzest, ein hohes und edles Dazu.
Nietzsche und Stekeler ist eines gemeinsam. Sie kultivieren die Liebe zur Weisheit, also das Befragen der Tradition, um Selbstbewusstsein zu befördern. Um die autonome Person geht es und um ein Orientierungswissen, das sich im Leben bewährt. Sein Glück findet niemand nur für sich allein. Das Verstehen des anderen gelingt aber nicht ohne die Bereitschaft, die je eigene Perspektive auch hin und wieder zu verlassen und zu relativieren.
Unsere Bedürfnisse sind es, die die Welt auslegen,
sagt Nietzsche. Der genau weiß, dass es die Wahrheit jenseits der Interpretation des einen oder des anderen nicht gibt. Wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit, so wie wir sie brauchen. Das ist die Wahrheit. Ohne unsere kleinen Lebenslügen könnten wir nicht leben. Wir brauchen irgendwie einen Halt in solchen Scheinwahrheiten. Kurzum, Nietzsche koppelt die Frage der Wahrheit gerade nicht vom Vollzug des Lebens im Alltag ab. Auch wenn er dem Verzweifeln immer nur kurz entkommt. Am besten dann, wenn er schreibt. Hinter Nietzsches großem Denken erblickt Pirmin Stekeler einen Mann, der himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt ist.
Das ist übrigens bei allen seinen Texten so. Und es ist eine unglaubliche Anspannung, wenn er über den blauen Himmel frohlockt. Und es ist immer nur das Frohlocken der Überwindung, der scheinbaren Überwindung eines unglaublichen Schmerzes oder eines unheimlichen Leidens. Deswegen, er redet immer vom Tanzen, er redet immer von der Musik, er redet immer von der Leichtigkeit. Bei ihm ist nichts getanzt, nichts musikalisch oder wenig musikalisch. Und von Tanzen ist nicht die Rede.
Nietzsche schreit, wie Heidegger explizit sagt. Er muss schreien, weil heute niemand mehr auf leisere Töne zu hören versteht. Das Denken ist der heutigen Welt zu leise.
Schreibt Pirmin Stekeler in dem Buch Denken. Denn die große und bis in die Gegenwart aktuelle Leistung von Nietzsche besteht nach Auffassung der amerikanischen Philosophin Babette Babick darin, dass er die akademische Zunft der Philosophie nachdrücklich zum Bedenken des Lebens auffordert.
Die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehen, die Kunst aber unter der des Lebens.
Dieser existenzielle Ansatz der Philosophie zielt auf die Kunst der Lebensführung oder auch auf die Frage nach dem gelingenden Leben. Leben lernen lautet daher auch die Devise, die Volker Kaiser aus dem Werk von Nietzsche hervorholt.
Die vornehmste Aufgabe der Philosophie ist nach Nietzsche, es dem Einzelnen zu ermöglichen, dass er ein bejahenswertes und in diesem Sinne schönes Leben zu führen vermag.
Der Wille zur Wahrheit, dem Nietzsche huldigt, könnte jeden Lebenssinn zerstören. Aber dabei will Nietzsche nicht stehen bleiben. Er will neue Werte setzen. Das ist weder depressiv noch manisch, sondern einfach richtig. Auch in der Frage nach dem kosmischen Ort des Menschen besteht Nietzsche nie nur auf einer einzigen Perspektive. Den Blickwinkel des Theoretischen vereint er mit dem des Praktischen. So predigt Zarathustra als Sprachrohr Nietzsches:
Ich schwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden.
Nietzsche lässt seinen Zarathustra hörbar bis ins 21. Jahrhundert zur Treue und zur Verantwortung für die Erde aufrufen. Deshalb, weil er, hineingeboren in das Industriezeitalter, die prekäre und wachsende Gefährdung von Mensch und Natur zusammendenkt. Nietzsche ist der einsame Philosoph, der im Jahrhundert der Erfindung des Dynamits, der Eisenbahn und der Telegraphie über den Sinn des Lebens und der Erde nachgrübelt. Sein Traum vom Übermenschen erwächst aus der Hoffnung, dass es die Menschen lernen können, ihre Machtmöglichkeiten in einem hohen und verantwortlichen Sinn zu verwalten. Nietzsche stirbt am 25. August 1900. Doch sein geistiges Testament ist längst formuliert. Ein Jahrzehnt zuvor. Bei der Rückschau auf sein Schaffen in der Philosophie äußert Nietzsche in den Tagen und Wochen nach seinem 44. Geburtstag vom 15. Oktober 1888:
Ich bin kein Mensch, sondern Dynamit.
Anfang 1889 kommt es in Turin, nach einem Jahrzehnt zwanghaften Schreibens, zu dem von Nietzsche selbst schon lange befürchteten geistigen und körperlichen Zusammenbruch. Der willensstarke Mann lässt das Schreiben sein, kritzelt noch dies und das. Nietzsche kehrt in die Sinnwelt des Wahnsinns ein. Nietzsche bringt durch sein Werk Bewegung ins Gewässer des Geisteslebens. Er ist ein Anreger, aber auch ein Verführer. Wenn seine Schwester den Wanderstock des Philosophen an Adolf Hitler, den Rassenzüchter und Massenmörder, freudig überreicht, wird aus Missverständnis Fälschung, aus Irrtum abgründige Perversion. Das hat mit Nietzsche nichts mehr zu tun. Trotz irritierender oder problematischer Stellen in seinem Werk ist Nietzsche ein kritischer Geist und ein wacher Gegner der Ismen seiner Zeit. Er ist kein Militarist, auch wenn er in Leipzig begeistert das Reiten lernt und seinen Militärdienst ableistet. Er ist kein Sozialist, kein Antisemit, kein Nationalist. Er ist schon gar kein Christ. Und dennoch ist er ein streitbarer Menschenfreund. Beigesetzt wird Nietzsche im Garten seines Geburtshauses in Röcken. Der Pastorensohn wollte den vertrauten Namen Gott für immer aus dem Wörterbuch der Philosophie streichen. Aber sein Grabstein lagert beschaulich in einem schönen Kirchgarten, wo Gott noch nicht ganz tot ist. Heute wird Nietzsche längst wieder neu entdeckt. Als Zerstörer des Ungeistes der Technokraten, als Kritiker der Ideologien vom perfekten Menschen, als Analytiker der Defizite des Scientismus und als Wanderer in der Philosophie des Geistes. Der Mensch kann ohne Wissenschaft und Technik und Verwaltung längst nicht mehr leben. Aber auf die Frage, ob der Mensch allein vom wissenschaftlich normierten Wissen und ohne Liebe leben könne, antwortet Friedrich Nietzsche schlicht und einfach mit dem charakteristischen Satz:
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.